Krieg und Ungleichheit, und er wird sie nicht ignorieren können. Habe ich da vielleicht Unrecht?
Das scheint mir richtig zu sein. Reden Sie bitte weiter.
Nun, wenn wir noch in einer Zeit leben würden, in der die Religion alles beherrschte, wäre das Streben nach Erlösung eine Option, denn die göttlichen Lehren bedeuteten damals alles für uns. Alles, was wir tun mussten, war sie zu befolgen, und folglich gab es wenig, worüber wir nachdenken mussten. Aber die Religion hat ihre Macht verloren, und es gibt keinen wirklichen Glauben mehr an Gott. Wenn man sich auf nichts verlassen kann, sind alle Menschen voller Angst und Unsicherheit. Jeder lebt nur für sich selbst. So sieht die heutige gesellschaftliche Situation aus. Deshalb sagen Sie mir bitte, können Sie in Anbetracht dieser Gegebenheiten und im Lichte dessen, was ich gerade gesagt habe, immer noch behaupten, die Welt sei einfach?
Es ändert nichts an meiner Meinung. Die Welt ist einfach und das Leben ist es auch.
Wie kann das sein? Jeder kann sehen, dass sie eine chaotische Masse von verwirrenden Widersprüchen ist.
Das liegt nicht daran, dass die Welt kompliziert wäre. Es liegt daran, dass Sie die Welt kompliziert machen.
Tue ich das?
Niemand von uns lebt in einer objektiven Welt, sondern die Welt ist subjektiv. Wir haben ihr selbst eine Bedeutung gegeben. Die Welt, die Sie sehen, ist anders als die Welt, die ich sehe. Und es ist unmöglich, mit jemandem anderen genau die gleiche Welt zu teilen.
Wie kann das sein? Sie und ich leben im gleichen Land, zur gleichen Zeit. Und wir sehen die gleichen Dinge, oder?
Sie sehen mir noch recht jung aus. Aber haben Sie jemals Wasser aus einem Brunnen getrunken, das gerade erst geschöpft wurde?
Brunnenwasser? Es ist sehr lange her, aber es gab einen Brunnen beim Haus meiner Großmutter auf dem Land. Ich erinnere mich, dass das frische, kalte Wasser an einem heißen Sommertag sehr angenehm war.
Sie wissen das vielleicht, aber Brunnenwasser behält das ganze Jahr über so ziemlich die gleiche Temperatur, etwa 18 Grad. Das ist eine objektive Zahl. Sie bleibt für jeden gleich, der sie misst. Aber wenn Sie das Brunnenwasser im Sommer trinken, erscheint es kalt. Und wenn Sie dasselbe Wasser im Winter trinken, erscheint es warm. Obwohl es dasselbe Wasser ist, nach dem Thermometer immer mit denselben 18 Grad, kommt es darauf an, ob es Sommer oder Winter ist, wenn es darum geht, wie man es empfindet.
Das ist also eine Illusion, die durch die Veränderung der Umwelt entsteht.
Nein, es ist keine Illusion. Sehen Sie, für Sie ist in diesem Moment die Kühle und Wärme des Brunnenwassers eine unleugbare Tatsache. Das bedeutet es, in seiner eigenen, subjektiven Welt zu leben. Es gibt kein Entkommen vor der eigenen Subjektivität. Im Moment sieht die Welt für Sie kompliziert und rätselhaft aus. Aber wenn Sie sich verändern, wird sie Ihnen einfacher erscheinen. Es geht nicht darum, wie die Welt ist, sondern darum, wie Sie sind.
Wie ich bin?
Richtig. Es ist so, als ob Sie die Welt durch eine dunkle Brille sehen würden. Dann wirkt alles natürlich dunkel. Aber Sie könnten, anstatt über das Dunkel in der Welt zu lamentieren, auch einfach die Brille abnehmen. Vielleicht erscheint Ihnen die Welt dann furchtbar hell und Sie schließen unwillkürlich die Augen. Vielleicht wollen Sie die Brille gleich wieder aufsetzen. Aber die Frage ist zuerst einmal, können Sie sie überhaupt abnehmen? Können Sie sich die Welt ganz ungefiltert ansehen? Haben Sie den Mut?
Mut?
Ja, es ist eine Frage von Mut.
Es gibt unendlich viele Einwände, die ich vorbringen möchte. Aber ich habe das Gefühl, es ist besser, Sie später ins Feld zu führen. Ich würde gern noch einmal nachfragen. Sie behaupten, der Mensch kann sich ändern, richtig?
Natürlich kann der Mensch sich ändern. Und er kann auch sein Glück finden.
Jeder. Ohne Ausnahme?
Ohne jegliche Ausnahme.
Ha, jetzt nehmen Sie den Mund aber sehr voll. Das wird interessant. Ich fange gleich an, mit Ihnen zu streiten.
Ich werde nicht weglaufen oder irgendwas vor Ihnen verbergen. Wir wollen uns die Zeit nehmen, um darüber zu diskutieren. Ihre Position ist also, der Mensch kann sich nicht ändern?
Das stimmt. Er kann sich nicht ändern. Tatsächlich leide ich selbst, weil ich mich nicht ändern kann.
Und gleichzeitig wünschen Sie sich, Sie könnten es?
Natürlich. Wenn ich mich verändern könnte, wenn ich das Leben nochmal von vorn beginnen könnte, würde ich mit Freuden vor Ihnen auf die Knie fallen. Aber es könnte sich herausstellen, dass am Ende Sie vor mir auf die Knie fallen.
Sie erinnern mich an mich selbst in meiner Studentenzeit, als ich ein heißblütiger junger Mann war, auf der Suche nach der Wahrheit. Ich war immer unterwegs, ging von einem Philosophen zum anderen.
Ja, ich suche nach der Wahrheit über das Leben.
Ich hatte nie das Bedürfnis, Schüler anzunehmen. und habe es auch nie getan. Dennoch, seit ich die griechische Philosophie studiere und dann mit einer anderen Art der Philosophie in Berührung gekommen bin, warte ich schon seit langem auf den Besuch eines jungen Menschen wie Sie.
Eine andere Art der Philosophie? Was sollte das denn sein?
Mein Arbeitszimmer ist gleich da drüben. Gehen Sie hinein. Es wird ein langer Abend werden. Ich gehe und mache uns einen heißen Kaffee.
Der erste Abend. Das Trauma leugnen. Der junge Mann ging ins Arbeitszimmer und saß dann in schlaffer Haltung auf einem Stuhl. Warum war es ihm so wichtig, die Theorien des Philosophen zu widerlegen? Seine Gründe lagen auf der Hand. Es fehlte ihm an Selbstbewusstsein, und seit seiner Kindheit war dies noch durch tiefsitzende Minderwertigkeitsgefühle wegen seines persönlichen und schulischen Hintergrunds und seiner körperlichen Erscheinung verstärkt worden. Vielleicht waren sie die Ursache davon, dass er extrem unsicher wurde, wenn man ihn ansah. Vor allem schien er unfähig, sich über das Glück anderer Menschen zu freuen, und tat sich ständig selber leid. Für ihn waren die Behauptungen des Philosophen nichts anderes als ein Produkt der Fantasie. Der unbekannte Dritte.
Gerade haben Sie von einer anderen Philosophie gesprochen. Aber ich habe gehört, die griechische Philosophie sei Ihr Spezialgebiet.
Ja, die griechische Philosophie spielte in meinem Leben eine wichtige Rolle, seit ich ein Teenager war. Die großen Denker, Sokrates, Platon, Aristoteles. Ich übersetze zurzeit ein Werk von Platon und ich gehe davon aus, dass ich den Rest meines Lebens damit zubringen werde, das klassische griechische Denken zu studieren.
Was ist denn diese andere Philosophie?
Das ist eine völlig neue Richtung der Psychologie, gegründet von dem österreichischen Psychiater Alfred Adler zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Im deutschsprachigen Raum wird sie allgemein als Adlersche Psychologie bezeichnet.
Aha. Ich hätte nie gedacht, dass sich ein Experte in griechischer Philosophie für Psychologie interessieren würde.
Ich bin nicht sehr vertraut mit den Wegen, die andere psychologische Schulen eingeschlagen haben. Doch ich denke, man kann behaupten, dass die Adlersche Psychologie tatsächlich auf einer Linie mit der griechischen Philosophie liegt und dass dies sogar ein eigenes Forschungsgebiet darstellt.
Ich weiß ein wenig über die Psychologie von Freud und Jung. Ein faszinierendes Gebiet.
Ja, Freud und Jung sind beide sehr bekannt. Selbst hier. Adler gehörte zum ursprünglichen Kern der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung, geleitet von Freud. Seine Vorstellungen standen aber im Gegensatz zu Freuds. So trennte er sich von der Gruppe und entwickelte auf der Grundlage seiner ureigenen Theorien eine Individualpsychologie.
Individualpsychologie? Noch so ein merkwürdiger Ausdruck. Adler war also ein Schüler von Freud?
Nein, das war er nicht. Diese falsche Vorstellung ist sehr verbreitet. Wir müssen uns von ihr lösen. Zuerst einmal waren Adler und Freud vom Alter her ziemlich nah beieinander und ihr Verhältnis als Forscher war ein ebenbürtiges. In dieser Hinsicht unterschied sich Adler sehr von Jung, der Freud als eine Vaterfigur verehrte. Wenn auch die Psychologie vor allem mit Freud und Jung in Verbindung gebracht wird, so wird Adler doch neben Freud und Jung als einer der drei Großen auf diesem Gebiet angesehen.
Verstehe. Ich hätte mich mehr damit befassen sollen.
Ich glaube, es ist ganz natürlich, dass Sie noch nichts von Adler gehört haben. Er selbst sagte, es mag eine Zeit kommen, wenn man sich nicht mehr an meinen Namen erinnert. Die Leute haben vielleicht sogar vergessen, dass unsere Schule jemals existierte. Er fuhr fort, dass dies keine Rolle spiele. Damit wollte er sagen, dass seine Schule vergessen werden könnte, weil seine Ideen über die Grenzen einer psychologischen Schule hinausgegangen und zum Allgemeingut geworden sind. Etwas, das alle kennen. Und so hat zum Beispiel Dale Carnegie, Autor der internationalen Bestseller »Wie man Freunde gewinnt« und »Sorge dich nicht, lebe«, Adler als einen großen Psychologen bezeichnet, der sein Leben der Erforschung des Menschen und der in ihm schlummernden Fähigkeiten gewidmet hat. Der Einfluss von Adlers Denken ist in seinen Büchern deutlich zu spüren. Und auch in Stephen Coveys »Die sieben Wege zur Effektivität« weist ein Großteil des Inhalts starke Ähnlichkeiten mit den Ideen Adlers auf. Anders gesagt, die Adlersche Psychologie lässt sich eher als Erkenntnis verstehen, als ein begrenztes Gebiet der Lehre. Sie ist eine Zusammenführung von Wahrheiten und Einsichten über den Menschen. Doch es heißt, sie seien ihrer Zeit um 100 Jahre voraus gewesen, und selbst heute haben wir sie noch nicht gänzlich verstanden. So wahrhaft bahnbrechend waren sie damals.